müssen wir dir klar machen, wie sorgfältig wir jedes dieser drei Konzepte, Freiheit, Gerechtigkeit und Effizienz, anwenden müssen, um dieses Niveau der Zivilisation zu erreichen, das man als stabil bezeichnen kann. Ebenso ist Gerechtigkeit eine Bedingung für Effizienz, zum Beispiel, wenn ein Haus für den Staat das Unterschied zwischen Bewohnern eine Rolle spielen würde, dann versagt die Gerechtigkeit, und eine Effizienz in diesem Rahmen wäre unmöglich. Deshalb besteht die Forderung, eine andere, mehr soziale Art zu leben. Das war ungefähr der Beginn, wo das Konzept der Effizienz erklärt wurde, und ich nahm es mit etwas Schwierigkeiten auf. Wer würde erwarten, dass die Beschreibung einer Subkultur mit einem Vortrag über Effizienz beginnen würde? Alles, nur nicht das. Es ist fast unmöglich, das darauf zu beziehen, wie effizient sie waren. Nehmen wir zum Beispiel ihre Planungsmethoden. Sie basieren einfach darauf, die größtmögliche Anzahl von Bewohnern auf einer gegebenen Landfläche aufzunehmen. Ihre Behausungen und Straßen verbrauchen den kleinstmöglichen Platz, nicht mehr als 5%, um eine maximale Fläche für die Landwirtschaft und natürliche Schönheit übrig zu lassen. Die landwirtschaftlichen Flächen produzieren die maximal mögliche Menge an Nahrung, die ihre Technik zulässt, um ihre riesige Population zu versorgen. Die Waldflächen sind notwendig, um eine ausreichende Menge an Sauerstoff in der Atmosphäre zu erhalten und dienen auch als Erholungsgebiete. Deshalb wird aus allem der maximale Nutzen gezogen. Wie würden Sie sich die Transportmethode in einer Superkultur vorstellen? Denken Sie möglicherweise an Überschallflugzeuge, Raketen, Luftkissenboote oder schwebenden Autos? Kommt nicht in Frage. Das ist alles so ineffektiv, mit so vielen beweglichen Teilen, die sich abnützen und ständige Wartung brauchen. Das wäre Wahnsinn auf Eiger. Was verwenden Sie stattdessen? Sehr einfach. Ein vollautomatisches selbstgesteuertes Eisenbahnsystem. Schmale, torpedoähnliche Züge, welche sich reibungslos bewegen und eine einzige Komponente haben, die gewartet werden muss, und das sind die Türen, die von so hoher Qualität sind, dass sie 100 Jahre halten. Als wohl erzogener Mensch gab ich nicht so leicht auf und wies darauf hin, dass unsere Flugzeuge, die so schnell und komfortabel sind, eine bessere Möglichkeit darstellen als Züge, die nur eine Geschwindigkeit von 400 km/h erreichen können. Ich bekam eine sehr überraschende Antwort. Ein Flugzeug ist nicht nur ineffizient, es ist auch ausgesprochen unsozial. Sie tauchen nur auf Planeten auf, wo immer noch Status existiert, und sie sind nur für die Oberklasse, weil sie als Massentransportmittel unbrauchbar sind und die Kosten pro Passagierkilometer 10-mal so groß sind, wie bei Schienensystemen. Sie begannen über Transportkapazitäten zu sprechen. Die 6-spurigen Schienensysteme zwischen den Häuserblöcken, nur in den oberen Lagen, können pro Stunde 1 Million Personen transportieren, das ist ihre maximale Kapazität. Glaubte ich wirklich, dass Flugzeuge da mithalten können? Nein, tat ich nicht. Mit solch hohen, astronomischen Zahlen wie diese waren weitere Argumente sinnlos. Sie waren jedoch noch nicht fertig. Dachte ich wirklich, dass ihre Transportsysteme langsamer sind als unsere? Ja, ich bekam diesen Eindruck. Gut, ich lag total falsch. Ich muss im Sinne der Durchschnittsgeschwindigkeit denken und an die Stunden, die wir verschwenden. Wir warten auf die Verbindungen, schlechtes Wetter und Ausfälle verursachen Verzögerungen, und schließlich haben wir wundervolle, ineffiziente Staus. Als ich das alles bedacht hatte, war ich schließlich bereit, Ihnen zu glauben, dass ihre Durchschnittsgeschwindigkeit all ihre Transportsysteme zusammen 5-mal schneller war, als unsere, inklusive der Flugzeuge. Hatte ich schon den Komfort erwähnt? Er ist wunderbar, denn der Komfort ist genauso ein Aspekt der Effizienz. Züge haben bewiesen, dass sie die billigste Transportmöglichkeit sind, und das einzige Problem, das blieb, war, so viele Leute wie möglich dazu zu bringen, auf ihr Auto zu verzichten und die Bahn zu benutzen. Der einzige Weg, das zu bewerkstelligen, war mittels Komfort, und der war wirklich wichtig. Diese Züge waren erschütterungsfrei und leise, abgesehen vom Fahrtwind. Durch ihre Position so hoch über dem Boden und ihre großen Fenster boten sie eine atemberaubende Ansicht der umgebenden Landschaft, und ihre Einrichtung war so luxuriös, dass kein Wunsch unerfüllt blieb. Sie waren wetterunabhängig und 100%ig zuverlässig. Die Frequenz war so hoch, dass Fahrtläne unnötig waren. Wusste ich jetzt genug, fast schon als Religion. Die transozeanische Eisenbahnverbindung war eine der eindrucksvollsten Ansichten. Eine wundervolle, orange gefärbte Konstruktion, die sich 25 Meilen über dem ruhelosen, grünen Wasser befand und sich in einer schnurgeraden Linie in den Ozean erstrecke. In meiner naiven Art dachte ich anfangs, dass die Tragestützen am Grunde des Ozeans stehen würden. Aber nein, es war nicht so primitiv. Die ganze Konstruktion war schwimmend, unterstützt durch riesige Kugeln, die sich unter den Trägern befanden und wiederum am Meeresboden durch einstellbare Seile verankert wurden. Diese Kugeln befanden sich in einer Tiefe, wo sich das Wasser relativ ruhig verhielt, unabhängig von den Wetterbedingungen an der Oberfläche. Die nächste Frage, die ich mir aus reiner Neugierde herausstellte, war, wie diese Züge ohne Reibung und Verschleiß funktionieren konnten. Ich entdeckte, dass es gar nicht so schwer war, wenn sie diese superleitenden Materialien und Supermagneten aus demselben Material sind, das sie für die äußere Haut ihrer Raumschiffe benutzen. Der Zug war auf seiner gesamten Länge mit magnetischen Schuhen ausgestattet, welche in einer hohen Schiene verliefen. Die Schuhe wurden in der Mitte der Schiene schwebend gehalten, was durch die Stärke und die Polarität des Magnetfeldes bestimmt wurde. Ein faszinierendes Stück Technik. Das System wurde durch riesige, elektronische Steuercomputer kontrolliert und funktionierte fast vollständig automatisch. Es wurden keine optischen Signalanlagen verwendet und somit hatte selbst dickster Nebel keinen Einfluss auf die Geschwindigkeit. Ihre Güterzüge beeindruckten mich am meisten, denn sie waren tatsächlich nichts anderes als selbst navigierende Container. Das Navigationsprogramm wurde an die Spitze des Containers programmiert und der Geisterzug startete ohne eine lebendige Seele seine Reise und fand seinen Weg ruhig und vibrationsfrei, ohne Beleuchtung über das Schienennetzwerk zu seinem Ziel. Andere Dinge amüsierten mich. Sie hatten einen ziemlich populären Zeitvertreib, den sie Reisen in Hotelzügen nannten. Eine Gruppe von ungefähr 25 Leuten bestellt eine Einheit, die als Selbstbedienungshotel dient und dorthin reist, wohin immer sie wollen. An jedem schönen Platz gab es sogenannte Campings, wo sich die Züge für ein paar Tage oder länger aufhalten konnten. Alles, was man zur Weiterreise brauchte, war einfach, das neue Ziel einzuprogrammieren. Auf diese Art zu reisen, was oft in der Nacht geschah, kann einen über sehr weite Distanzen bringen. Als ich eine Frage stellte, die scheinbar nicht ins Programm passte, erhielt ich wieder ein paar komische Antworten von ihnen. Kann sich jeder Ferien auf diese Art und Weise leisten? Minus nein. Keiner kann es sich leisten, weil wir kein Geld haben. Aber jeder kann Ferien auf diese Art machen, wenn er will. Auf mein Bitten hin zeigten sie mir eines ihrer Autos. Vor einem ihrer großen, gläsernen Wohnzylinder stand ein sehr stromlinienförmiges Vehikel mit lächerlich kleinen Rädern, dennoch kann man es als motorisiertes Fahrzeug bezeichnen. Meine Begeisterung für diese Autos wurde plötzlich abgelenkt, als ich zwei georgianische Frauen sah, die durch ihre vier kleinen Kinder begleitet wurden und ihr Auto vorzeigten. Ich saß da und starrte derart auf diese fremden, exotischen Wesen, dass die Erklärung bezüglich der Fahrzeuge komplett an mir vorüberging. Ihre Gesichter waren glatter und fein strukturierter als die der Astronauten und sie hatten weiße und rosa Streifen auf ihrer Stirn und um ihre Augen herum. Der individuelle Transport der Georgianer wird mit hochgradig stromlinienförmigen Vehikeln bewerkstelligt, die nur sehr kleine Räder für die Bewegung auf der Oberfläche benötigen. Hauptsächlich findet der Transport dieser Fahrzeuge in zentralen Schienensystemen statt, wo sie mit magnetischen Schuhen aufgehängt werden. Diese Fortbewegungsmittel haben innen unüblich viel Komfort und besitzen große Fenster auf der Vorderseite, wo man auch nach unten schauen konnte. Die hinteren Räder sind lenkbar und die vorderen werden eingezogen, wenn das Schienensystem benutzt wird. Das hat mich irgendwie an Indianer auf dem Kriegspfad erinnert und wurde unterstützt von den bunten Motiven auf ihrer Kleidung. Diese Kleidung schien eher mehr der Dekoration zu dienen. Es war ein breites Stück Stoff mit einem Loch in der Mitte, das sie über ihren Kopf zogen und an ihre Hüfte mit einem breiten Gurt befestigten, wodurch ihre Arme und Seiten unbedeckt blieben. Unter dieser Kleidung trugen sie seidige Hosen, die leicht an ihre Knöchel gebunden waren. Die Schuhe zeigten viel Haut und waren wie offene Sandalen. Sie präsentieren die Besonderheiten des Autos, wie professionell Modells und bewegten sich blitzschnell. Das Komischste an der Sache waren ihre Erklärungen, die an mich gerichtet waren, obwohl ich sie nicht hören konnte und ich hatte das Gefühl, dass ich wirklich dort war und sie mir persönlich alles erklärten. Ist das die Art, wie sich eure Frauen normal anziehen? Wir zeigen dir gerade zwei Mütter mit ihren Kindern, auf dem Weg zu einem Erholungsgebiet und wir folgen ihnen mit der Kamera. Sie tragen Urlaubskleidung für einen Tagesausflug. Wir finden Bekleidung nicht so wichtig und deshalb haben wir keine anderen Filme zu diesem Thema. Richte deine Aufmerksamkeit wieder auf das Automobil. Die Ladis und ihr ruheloser Anhang hatten in der Zwischenzeit das Fahrzeug betreten und demonstrierten die Manövrierbarkeit auf seinen kleinen Reifen. Diese Räder dienten nur dazu, das Auto vom Wohnsystem zum Schienensystem zu transportieren, im Gegensatz zu den Zügen hingen sie unterhalb der Schienen. Das erklärte auch das riesige Glaspanel auf dem Gefährt, das sich bis zu den Füßen der Insassen der Vordersitze erstreckte und das Ganze von vorne wie einen Hubschrauber aussehen ließ. Die Einrichtung war luxuriös, zwei breite dreisitzige Bänke, sowie dahinter ein Gepäckraum. Es gab auf der Seite nur eine Schiebetüre und ich konnte keinen Zugang zum Motor entdecken. Nach dieser Demonstration fuhren die Frauen entlang einer breiten, ockerfarbenen Straße dorthin, wo sich das große Schienensystem zwischen den Wohnzylindern erstreckte. Die riesigen Autobahnen sahen vom Himmel aus wie orangefarbige Linien und waren tatsächlich dreigeschossige Straßen und Schienensysteme mit einem sehr starken Verkehr in unvorstellbarer Geschwindigkeit. Das oberste Geschoss bildete das sechsspurige Schienensystem, das die langen Torpedos transportierte. Die vier inneren Spuren sind für den schnelleren, überregionalen Verkehr, und die zwei äußeren für den örtlichen Verkehr. Die anderen zwei Ebenen waren für die Fahrzeuge bestimmt, wiederum die äußeren Spuren für den langsamen, regionalen Verkehr und die inneren für schnellere Geschwindigkeiten und größere Distanzen. Die Bahnstationen waren riesige, kreuzförmige Gebilde, wo die Autotransportschienen in Tunnels führten. Auf den untersten Ebenen dieser Stationen befanden sich riesige Ladeterminals für den Frachttransfer von den Schienencontainern zum beredderten Transport. Die Kamera setzte ihre fantastische Reise entlang den Schienen fort und verfolgte die zwei Damen, die im Moment gerade mit ihren Kindern spielten. Die Stimme brachte meine Aufmerksamkeit wieder zu den Wohnzylindern zurück. Das erste, was mir daran auffiel, war die scheinbar perfekt glatte Außenfassade, die offensichtlich keine Rillen oder Fugen aufwies. Die Stockwerke konnte nur daran unterschieden werden, dass sich zwischen cremig weißen, 1 m breiten Bändern Glaspaneele befanden, die 5 m hoch und 12 m breit waren. Seitlich wurden diese Bänder durch anthrazitfarbene Säulen gehalten, die durch das ganze Gebäude durchzogen. Ist es überhaupt warm genug? Bei all diesem Glas in euren Häusern, Autos und Zügen? Nein, weil es kein normales Glas ist, sondern eine Kombination von Glas und Plastik. Es enthält zwei elektrisch leitfähige Schichten, mit denen man die Transparenz regulieren kann und damit eine starke oder weniger starke Qualität der Reflexion erreicht. Nun bewegten sich die Bilder auf einen Fluss zu, und ich konnte tausende von Augianern entlang der Ufer entdecken. Ich sah auch hunderte kleine Boote, die den starken Winden und dem aufgepeitschten Wasser trotzen. Es waren Katamaran-ähnliche Konstruktionen, mit stromlinienförmigen Passagierräumen und ihren Auslegern über dem Wasser. Die Rümpfe waren fast vollständig unter Wasser und das Faszinierendste war, dass die raue See keinen Effekt auf sie zu haben schien. Sie waren schnell und erzeugten keine Bugwellen, Bildbeschreibung im Buch, Querschnitt eines frei rotierenden Hauszylinders. Die Konstruktion ist so stabil, dass sie die schweren, augianischen Erdbeben standhält. Das Grundgerüst, Basiswand und Dach, hat eine minimale Lebensdauer von über 1000 Jahren, die Wohnungen, Appartements 20 b 20 b 6 m, sind horizontal herausnehmbar. Der Durchmesser dieses Gebäudes ist ungefähr 300 m, die Höhe ist ungefähr 135 m. Es bietet Platz für 10.000 Personen und stellt für jeden 50 m Quadratraum zur Verfügung und zusätzlich einen Teil eines beheizten, gemeinschaftlichen Gartens. Die glatten Außenwände sind wegen der starken Winde und der Regenfälle notwendig. Komfort und Arbeitserleichterungen sind so weit fortgeschritten, dass Hausfrauen von ihrer Hausarbeit befreit wurden. Vordergründig geht es nicht um Schutz und Komfort dieser Wohnhäuser, sondern um die Möglichkeit, viele menschliche Kontakte in der größtmöglichen Freiheit zu bieten. Die Kamera ermöglichte es mir nicht, länger zuzusehen. Die Landschaft begann sich zu verändern und wurde hügelig. Man sah in der Entfernung hohe Berge im Nebellicht trüben Licht von Ärger in den Himmel ragen. Soweit das Auge reichte, erstreckten sich die Wohnzylinder in ihren rechteckigen Formationen bis zu den Ausläufern der Gebirge und selbst dort wurde der Grund mit langen, weißen Wänden terrassenartig unterstützt. Wo der Untergrund schließlich zu gebirgig wurde, hörten die Gebäude und die Straßen auf, doch die Schienen erstreckten sich weiter entlang der rauen felsigen Landschaft. Ab nun begann es für mich wie Science-Fiction zu wirken. Wie eine riesige Schlange wandten sich die Schienen um Berggipfel herum sowie über tiefe Schluchten quer über fantastische Hängebrücken entlang von Felswänden über klaffende Tiefen und dann über begraste und bewaldete Plateaus, wo sich überall, wo es möglich war, Stationen und Parkflächen für die Fahrzeuge befanden. Das Ganze war ein riesiges Erholungsgebiet mit zerklüfteten Bergen und wunderschönen Wasserfällen. Gerade, als wir an einem großen, grünen Bergsee mit nahegelegenen Gebäuden ankamen, blendete das Bild um ihn eine mir jetzt vertraute Ansicht augianischer Wohnfläche, die ich nun mit anderen Augen sah, meines Augen, die nun die wundervolle Perfektion dieser fremden Welt zu sehen begannen, eine Welt, die ihre riesige Population nur durch ihre größtmögliche Effizienz aufrechterhalten kann. Eine Welt ohne Abfall, ohne unangenehme Gerüche, Abgase, Verkehrsprobleme und Lärm. Ich begann auch noch mehr von etwas anderem zu verstehen, und das war das, was sie mit Gerechtigkeit meinten und wovon sie immer sprachen. Obwohl ich gerade erst mit ihrer andersartigen Kultur vertraut gemacht wurde, verstand ich, dass jeder gleiche Rechte hatte. Sie lebten in den gleichen Häusern, fuhren in den gleichen Autos und reisten in den gleichen Zügen. Es gab weder arm noch reich, sowie keine Unterscheidung zwischen Nationalitäten, Rassen und Farben. Dieser Planet muss zentral regiert werden und scheinbar so streng geführt sein, dass alles rationalisiert und standardisiert ist. Was für ein schrecklicher Gedanke. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass mein Entsetzen über diese Monotonie sich bald in Verlangen wandeln würde. Ich begann mich zu fragen, was wohl dieses Millionen an Schienenkilometern gekostet haben müssen. Das war sicher ein Triumph der Ingenieurskunst. Könnt ihr mir einen Eindruck davon vermitteln, was wohl so ein Transportsystem kosten mag? Minus, das ist schwierig, wir wissen ungefähr, was einem Euro in Produktionskapazität entspricht, aber das auf die Kosten des Transportsystems anzuwenden. Also, wir können nur raten. Minus, für 1 Milliarde Euro wirst du nicht viel mehr als 5 Kilometer bekommen. Minus, kann das nicht billiger erledigt werden? Minus, natürlich, aber dann müssten wir Abstriche bei der Qualität machen, und das wiederum ist nicht unsere Arbeitsweise. So ein System kann nur dann existieren, wenn es zumindest ein paar Jahrzehnte überdauert, sonst müssten wir es ständig reparieren. Wir werden nie in der Lage sein, uns solch eine Qualität leisten zu können. Minus, du siehst es vor, Direktor, du brauchst keinen Tresorraum voll Banknoten, sondern Produktionskapazitäten. Nur eine Gesellschaft mit einem komplett effizienten ökonomischen System kann solche Dinge für sich verwirklichen. Aber kann man das nicht alles mit dem kommunistischen System auf der Erde vergleichen? Minus, unser kosmisches, universales, ökonomisches System kann mit beiden, dem Kommunismus und dem westlichen Kapitalismus, verglichen werden. Man kann auch sagen, dass unsere kosmische Ökonomie weder mit dem einen, noch mit dem anderen verglichen werden kann. Minus, wie könnt ihr das universal nennen? Wir haben dieses System doch gar nicht auf der Erde. Minus, nur durch dieses System kann eine Rasse das kulturelle Niveau der sozialen Stabilität erreichen. Und von dort ist es nur noch ein kleiner Schritt bis zur Unsterblichkeit. Es ist eine kosmische Voraussetzung, basierend auf den Naturgesetzen. Minus, wie definiert ihr dann Kultur exakt? Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, dass wir dieses Wort unterschiedlich definieren. Das ist eine sehr wichtige Frage, Schiff. Kultur ist ein Gradmesser dafür, wie sehr sich die Gesellschaft um den am wenigsten geschätzten Menschen kümmert. Ein Gradmesser dafür, inwieweit die Kranken, die Behinderten, die Alten oder die armen Leute versorgt werden. Kurz, ein Maß für die kollektive Selbstlosigkeit. Was hat das Ganze mit Unsterblichkeit zu tun? Minus, gerade sie, die Selbstlosigkeit, macht eine intelligente Rasse unsterblich. Bevor du das jedoch verstehen kannst, musst du mit uns in die schwindelerregenden Höhen auf der Leiter der kosmischen Integration emporsteigen. Minus, unglaublich. Ich dachte, dass sie Effizienz als Religion betreibt, und jetzt erkenne ich, dass euer wirtschaftliches System auch als eine Art Religion gehandhabt wird. Minus, langsam beginnst du zu verstehen, aber das Wort Religion ist nicht gut gewählt. Minus, dann zumindest zu etwas Ähnliches? Minus, richtig. Soll das bedeuten, dass wir auch so eine Welt bauen sollten, mit diesem Standard an Effizienz und Qualität? Minus, wir können uns wieder daran erinnern, den Bau von Schienensystemen und zylindrischen Häusern vorgeschlagen zu haben, noch haben wir behauptet, dass eure Bevölkerung so groß werden sollte wie unsere. Minus, wir weisen dich nochmals darauf hin, dass es nutzlos ist, Vergleiche zu ziehen, denn es wird dich nirgendwo hinführen. Versuche nur zu verstehen, wie wir die drei wichtigsten Punkte für hochentwickelte Kulturen, Freiheit, Gerechtigkeit und Effizienz, in unserer Welt realisiert haben und was Kultur wirklich für uns bedeutet. Nur dann bist du bereit, die wichtige Frage zu verstehen, die du uns gestellt hast. Kapitel 3, der Planet Aga. Nachdem mir die Agianer ihr Konzept der Effizienz erklärt hatten, wandten wir uns ohne Pause ihren Vorstellungen von Gerechtigkeit zu. In derselben, unermüdlichen und effizienten Weise wurde ich in sehr kurzer Zeit mit den Gesetzen vollgepumpt, auf denen ihre sozialen und wirtschaftlichen Systeme basierten. Der Knackpunkt war immer derselbe, die Effizienz der Gerechtigkeit. Es ist spannend, ein kosmisches, universales wirtschaftliches System vollständig zu verstehen. Sie erklären es folgendermaßen: ein wirtschaftlicher Plan, der in dem Maße effizient ist, alle Bedürfnisse der Leute zu befriedigen, so dass sie von der Tyrannei der materiellen Dinge in ihrem täglichen Leben entlastet sind. Mit anderen Worten, wenn jeder das zur Verfügung hat, was er braucht, dann hat die Anhäufung materieller Güter nicht mehr diese enorme Wichtigkeit. Das kann nur dadurch erreicht werden, dass alles zu gleichen Teilen auf alle aufgeteilt wird, sonst würde es immer Neid geben. Dann wird eine Kultur mehr oder weniger stabil. Ich nickte in Zustimmung, die Menschheit befreit von all ihren materiellen Problemen, kein Neid oder Gier, das war eine Antwort. Nur ein kleines Problem, wie ist das zu bewerkstelligen? Mit ein bisschen Magie vielleicht? Es gibt nur zwei Lösungen, jeder muss dasselbe besitzen, oder niemand darf irgendetwas besitzen. Das Letztere ist effizienter. Ich saß aufrecht in meinem Sessel. Teilten Sie mir, einem gut betuchten Firmenleiter, gerade mit, dass ich ohne all meine persönlichen Vorteile auskommen müsste? Diese Wesen sind pure Kommunisten. Es war nutzlos, diese Unterhaltung weiterzuführen, sie führte zu nichts. Ich frage mich, ob ich meine Unzufriedenheit artikulieren sollten, aber die Ausführungen fuhren mit der Folgenhypothese fort. Konsequenz, weil Geld eine unmissverständliche Form von Besitz ist, sollte es abgeschafft werden. Sie fuhren weiter fort, persönlicher Besitz ist ein Indikator einer sehr primitiven Kultur. Wir haben genug Intelligenz, um Raketen zu bauen, aber wir erkennen nicht, dass die Gesetzmäßigkeit abgeschafft werden muss, die behauptet, dass der Größte und Stärkste immer überlebt. Möglicherweise könnte ich Ihnen erklären, wie ich dachte, dass wir in solch einem System überleben können. Für Sie muss unser System wohl am interessantesten sein, denn an Diskriminierung schlagen wir alles, was Ihnen jemals begegnet ist. Die menschliche Bevölkerung scheint ständig damit beschäftigt zu sein, sich neue Diskriminierungen auszudenken und sie als Lösung für die alten anzuwenden. Keiner kann bei uns einen sozialen oder politischen Plan entwickeln, ohne dabei sofort jemand anzugreifen. Ich kann die Raumfahrer nicht einmal beschuldigen, wenn sie meinen, dass es nutzlos ist, darüber zu sprechen, denn dieses kontinuierliche Gegeneinanderarbeiten bringt sie zum Lachen. Auf der anderen Seite ist es eher beängstigend als amüsant, dass dieser Unterschied an Einsicht zu einem Atomwaffenarsenal geführt hat, das unvorstellbare, destruktive und vergiftende Auswirkungen hat. Und das alles kann mit ein paar Knöpfen ausgelöst werden. Wie ist es dann möglich, überhaupt noch in Ruhe schlafen zu können? Man lernt mit Dingen zu leben, die man nicht ändern kann. Was für eine verrückte Idee. Natürlich war es möglich gewesen, Dinge zu ändern. Alles, was wir tun müssen, ist einfach, die Diskriminierungen zu stoppen und unsere Gesetze zu ändern. Das Konzept des Privatbesitzes würde uns natürlich im Weg stehen. Aber sicherlich könnten wir auch das lösen. Nein. Ich denke nicht. Den persönlichen Besitz abschaffen, das würde niemals funktionieren. Wenn wir alle versuchen würden, die Welt zu verbessern, müsste es schon bei unserem Nachbarn beginnen. Sicherlich könnte auch ein egoistischer Mensch verstehen, dass eine Welt ohne Diskriminierung ein besserer Platz zum Leben wäre. Möglicherweise könnten wir einen gemeinschaftlichen Reichtum schaffen, der allgemein gesprochen, 10-mal höher ist als der gegenwärtige. Dass sie das verstehen konnten. Es war ein unglücklicher Zufall, dass die kommunistischen Ideale in Ineffizienz untergegangen sind, sonst hätten sie eine Menge Gutes vollbringen könnten. Es war eine Sache von staatlich kontrollierten Wirtschaftsführern, die die Entscheidungen trafen. Meine Stimmung verbesserte sich beträchtlich. Sie waren sicher keine Kommunisten, aber was waren sie dann? Ich will versuchen, zusammenfassend ihr System zu erklären, soweit ich es verstanden habe. Die gesamte Produktion der Waren und Dienstleistungen ist auf Lager in der Hand einer kleinen Anzahl von Firmen, den Stiftungen. Das sind große Organisationen mit Millionen Angestellten, die über den ganzen Planeten aktiv sind. Es gibt dort primäre Stiftungen, die den Konsumenten direkt versorgen, und sekundäre Stiftungen, die die primären versorgen. Für nichts muss auf Lager bezahlt werden, es wird dort nur registriert. Was ein Konsument verbraucht, wird in den Rechenzentren der Zylinderhäuser registriert, und die berechtigte Menge kann nicht überschritten werden. Die Computer sind verbunden mit riesigen Einkaufszentren in jedem der Zylinder. Man kann dort nichts kaufen. Große und teure Güter wie Häuser, Fahrzeuge, Boote, wertvolle Artefakte und so weiter können nur gemietet werden. Sie nennen es das Recht der Aneignung. Billigere Güter können nicht gemietet werden, weil das nicht effizient ist. Ihre Gesamtwert ist registriert, wie auch der Nutzwert der restlichen Lebensmittel notwendig sind. Reparaturen sind nicht nur teuer, sondern furchtbar ineffizient. Versicherungsgesellschaften und Reparaturfirmen hätten schlechtes Geschäft auf Lager. Die Stiftungen arbeiten auf einer Kostenbasis, wo unser Begriff von Profit durch Kosten der Weiterführung ersetzt wird. Jede Stiftung ist ständig damit beschäftigt, ihre Produktion zu verbessern und erweitern. Ihre Wirtschaft ist stabil wie ein Felsen. Dann zeigten sie mir zwei ihrer vollautomatischen Fabrikkomplexe, eine produziert Fahrzeuge, und der andere transozeanische Eisenbahnbrücken. Das sternförmige Gebäude hat ungefähr den Durchmesser von 1 Kilometer, und die Fläche um die Fabrik war ein Labyrinth von Schienen, wo hunderte Frachttorpedos an den Spitzen des Sterns den Transport abwickeln konnten. Dann wechselte der Film in das Innere der Fabrik. An den Spitzen des Sterns war ein automatisches Entladungssystem, das die Züge ihrer Rohmaterialien entledigte, und das war das erste Mal, dass ich die Möglichkeit hatte, die Originalgeräusche zu hören. Fremdartiges, hohles Klopfen, unterbrochen von Quietschen und Klicken, es war ein Inferno von Geräuschen, die in der schmalen Metallkammer, in der ich mich befand, komisch widerhallten. Derselbe, realistische Effekt wie im Film, selbst links, rechts, oben, unten. Ich hörte die Geräusche so exakt, als wäre ich dort anwesend, und ich hörte genau, welche Maschine welches Geräusch produzierte. Die Größe des Maschinenparks war unbeschreiblich. Kessel, Kollektoren, selbstschließende Türen, Öfen mit weißglühendem Metall, die jedes Mal Dampf ablassen, wenn sie öffnen, riesige hufeisenförmige Sektionen mit Hochspannungsisolatoren und funkensprühende Maschinen. Kleine filigrane Maschinen drehten, wendeten oder jonglierten die Produkte. Ich sah einige Agianer in orange gefärbten Overalls arbeiten. Sie hatten raumfahrerähnliche Helme, die nur Mund und Nase unbedeckt ließen, es waren nie mehr als 40 Arbeiter außerhalb des Kontrollraums. Die Produktionslinien liefen in der Mitte der Fabrik zusammen und es wurde klar, dass diese Fabrik Autos produzieren musste. Das Beunruhigendste waren meiner Meinung nach die Metallklauen, die genauso funktionierten, wie menschliche Hände oder Arme. Sie waren auf ein System von Armen montiert und machten Bewegungen exakt wie es ein lebendiges Wesen tun würde. Die Großen bewegten sich langsam und die Kleinen bewegten sich blitzschnell und waren exakt synchronisiert mit der Platzierung der Bauteile. Die Maschine vollendete ihre Arbeitsschritte Stück für Stück, bis ein komplettes Produkt am Ende der Produktionsstraße auftauchte, fehlerlos, schnell und von menschlichen Händen unberührt. Hauptsächlich diese Klauen erweckten den Eindruck, dass dieses Monster mit all seinem Lärm eine Art eigenen Intellekt hatte. Die zwei Produktionslinien trafen sich genau in der Mitte des Sterns, in dem der komplette untere Teil des Wagens ausgestattet mit Rädern, Sitzen, Steuerung und Kontrollen mit dem oberen Teil verbunden wurde, auf dem Glasteile, Türen und die Eisenbahnschienen montiert waren. Hier sah ich die eindrucksvollste Batterie von Armen und Klauen. Die fertigen Automobile wurden von den Schienen aufgenommen, herumgedreht und auf einem Schienensystem exakt eines neben dem anderen platziert, mit nur ein paar Millimeter Abstand dazwischen. Die Kameraansicht verblieb für eine gewisse Zeit auf dieser Endphase, es begann mir zu dämmern, was diese Maschine zu vollbringen vermag. Dieses kilometerlange Monster, das keine Fehler kannte, verwandelte Rohmaterial in ein fertiges Automobil mit der Fertigungsrate von 3 Stück pro Minute. Oder 5400 pro Tag. Als mein lärmbetäubtes Gehirn das erkannte, bekam ich ein komisches Gefühl in meiner Magengegend, das war nicht irdisch. Ende HO mit Schrägstrich Buch.